Halleluja, Vater, ich preise dich, dass du hier uns besuchst, dass du uns für würdig findest, bei uns zu sein, unter uns zu sein und die Hütte Gottes unter den Menschen, auch hier heute Abend, deine Hütte, Herr Jesus. Und wenn irgendwo Leid, irgendwo ein Geschrei, irgendwo ein Schmerz, irgendwo ein Tod, irgendwo etwas Übles ist, Herr, du willst unsere Tränen wegwischen und uns aufrichten. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen. Praise Gott. Lass uns Platz nehmen. Heute geht es mir um den uralten Gott. Wir wollen Theologiewissen betrachten und Theologie haben, Wissen anschauen, wer ist Gott und was Gott alles plant und seit wann er das plant. Was glaubst du, wie alt Gott wohl ist? 1000 Jahre, 2000 Jahre, 6000 Jahre, so seit wir Menschen haben, 6 Milliarden Jahre, 100 Milliarden Jahre. Wie alt ist Gott? Denn in der Bibel heißt es der Alte einmal. Der Alte kam. Seine Augen waren wie Feuerflammen. Der Alte, der uralte Gott. Mein Thema ist, Gottes Erlösungsplan ist uralt. 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 So, bevor ich darüber spreche, möchte ich dich wieder herzlich einladen am Sonntag. Also morgen Gottes Worte, diese uralten Worte, diese uralten Prophezeiungen, sie gehen in Erfüllung. Dann noch nebenbei erwähne ich, sagte es, dass nicht niemand versehentlich kommt und steht dann vor der Tür und sagt, was ist denn da los? Da ist keine Bibelstunde. Wir haben keine Gemeindebibelstunde Sonntagabend, wie es angekündigt, sondern die haben wir verschoben auf den 9. Januar. Da wird der Epheserbrief durchgenommen, aber du kannst jetzt schon den Epheserbrief lesen. Das steht in deiner Bibel auf Seite 545 oder wo auch immer. Dann am Mittwoch, ich lade dich herzlich ein, 16 Uhr mit Weihnachten beginnt die Wiederherstellung. Weihnachten ist das Fest der Feste. Christliche Feste sind immer fröhliche Feste. Wenn ich dann die heidnischen Feste manchmal denke, die kasteien sich, die sind Trauerfeste und so weiter. Unsere Feste, Weihnachten ist Jesus geboren, Ostern, er ist auferstanden, Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen und so weiter. Es geht fort und fort von einem Fest zum anderen. So, mit Weihnachten beginnt die Wiederherstellung. Dann haben wir am 24. 14.30 Uhr Heiligabend Gottesdienst. Uns ist ein Kind geboren. Was kann man von einem Kind viel erwarten? Heute Nachmittag in der anderen Gemeinde im Gottesdienst, in dieser Weihnachtsfeier, kam mir diese Idee, als der erste Mensch auf dem Mond landete, dann die ersten Sätze, die dort der Astronaut sprach, als er ausstieg aus der Raumkapsel, dann sagte, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen. Nur ein ganz kleiner Schritt, aber ein großer Schritt für die Menschheit. 6000 Jahre haben die Leute wahrscheinlich auf diesen Schritt gewartet, der Mann im Mond oder auf dem Mond, so dieser erste Schritt. 6000 Jahre haben wir auf das Wunder aller Wunder gewartet und das war mehr als nur, dass man auf dem Mond gelandet ist. Jesus ist unter uns gekommen, er wohnte unter uns, er wurde Mensch, er wurde so wie du und ich erfunden und er hat uns errettet. Dann am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 11 Uhr, also des Abends, Freitagabend auch kein Gottesdienst und wenn es nichts auf dem Zettel steht, ist nichts. Das müsst ihr euch merken. So, wenn nicht anders angegeben. So, am ersten Weihnachtstag, dann, was fasziniert uns an Weihnachten? Also ich möchte mehr über Weihnachten sprechen und manche Leute sagen, das ist ein heidnisches Fest. Mir ist es egal, heidnisch hin und heidnisch her. Die ganze Natur spielt der Erlösung mit. Die Sonnenwende, wenn ich dran denke, da ist Wendezeit. Und da kommt eine neue Zeit, der kalte Winter hat verspielt, die Tage werden länger und so weiter. Das Leben kommt wieder zurück in die Natur und so ist auch geistlich. Neues Leben fängt an zu pulsieren. Am 26. Dezember, Sonntag, 10 Uhr, Gott erlöst uns von der Finsternis. Dann Silvester lade ich dich jetzt schon ein, wir ziehen Bilanz. Was ist dieses Jahr alles passiert? Dann haben wir Taufe, dann haben wir Silvesterfeier, dann haben wir Abendmahl, dann wollen wir mit Gebet ins neue Jahr gehen und dann haben wir noch Taufe. Also wer getauft werden möchte, der darf sich dann anmelden, damit wir auch genügend Taufkleider parat halten oder parat haben und genug Wasser, so dass du auch dabei sein kannst. Erlösung. Ein uraltes Programm Gottes, von langer Hand vorbereitet. Weihnachten ist kein Zufall und kein Unglück und keine Panne. Wir sagen ja, es begab sich. Und da denken wir, dass die Maria und der Josef kein Quartier hatten, da irgendwo. Das ist also Unsinn, was die Leute erzählen, dass, ja, es war kein Raum in der Herberge. Gott wollte, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Und du Bethlehem, die kleinste unter den Städten, aus dir soll der Erlöser kommen. Das war Gottes Plan. Gott wollte nicht, dass Jesus in Jerusalem geboren wird oder irgendwo in Rom oder irgendwo in Moskau oder in New York. Nein, er wollte, dass er in Bethlehem geboren wird, in diesem Kaff, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Weißt du, Gott wollte sich der kleinen Menschen annehmen, so Leute wie der David. David war auch nichts. Was war der David schon groß? Du denkst, das war der große König. Nein, den hat man nicht einmal eingeladen bei der Salbung zum König. Der war nichts. Aber gerade für solche Menschen, die nichts sind, die aus diesem Haus von nichts kommen, für die ist Jesus gekommen. Weihnachten. Jesus ist also von langer Hand, seine Geburt, sein Werden vorbereitet. Alles greift so wie ein Rädchen ineinander. Manche Leute, und jetzt möchte ich ein bisschen Theologie anwenden und mal sagen, weil viele Christen haben so ein bisschen begrenzten Horizont, die denken, der Sündenfall, wenn der Sündenfall nicht wäre, hätte Jesus nicht kommen müssen. Das ist alles Unsinn. Der musste kommen, Sündenfall musste kommen, der Fall Luzifers musste kommen, das war alles schon im Programm Gottes. Und das ist alles schon von langer Hand festgeschrieben, wenn wir heute die Offenbarung lesen, dass Jesus wiederkommt und was da alles passiert und wie das alles geht, ist auch schon von langer Hand vorbereitet, Jahrtausende vorher. Also ist alles lang vorher geplant. Der Sündenfall ist kein Unfall und Unglück der Weltgeschichte, sondern ein Rettungsplan Gottes. Der Plan zur Erlösung ist lange vorher geplant worden von Gott als Idee, bevor die Welt begann, bevor es Menschen gab, bevor es die Sintflut gab. Von langer Hand alles vorbereitet. Wenn wir vom Sündenfall sprechen, dann ist das nur eine kleine Episode dazwischen. Nur eine kleine Episode. Es war die Entscheidung von Adam und Eva, diese Rebellion gegen Gott, dass sie sich mit dem Teufel verbunden haben, dass sie sich von Gott abgekehrt haben, dass sie, Gott nicht gehorchten. Aber das war nicht im Plan Gottes als solches. Aber das kam dazwischen. Weißt du, Gott hat die Regie geschrieben. Er hat das Drama, die Tragödie mit hineingebaut. Das muss so passieren, damit Jesus kommen kann. Sünde ist ein Eindringen in das menschliche Geschlecht, wenn ich Römer 5, 12 lese. Seitdem neigen wir alle zum Sündigen, seitdem gehen wir den Weg Adams, seitdem öffnen wir uns immer mehr dem Bösen. Manchmal habe ich mich gefragt, woher haben meine Kinder das ganze böse Zeug gelernt? Bei uns zu Hause haben wir nie geflucht, bei uns zu Hause haben wir nie negativ groß geredet, aber die kamen und die haben die merkwürdigsten Worte da rausfließen lassen. Nicht einmal im Kindergarten, die waren im katholischen Kindergarten, alles ganz fromm. Und dann kommen sie nach Hause und fragen, wo kommt das? Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Lange bevor die Menschen sich von Gott nicht mehr sagen ließen, lange davor hat Gott seinen Sohn bestimmt, dass er kommt, dass er stirbt, dass er aufersteht, dass er in den Himmel geht. Da wurde die Erlösung angekündigt. Schon als der Mensch sündigte, 5 Minuten später sagt der Vater im Himmel, und der Nachkomme von der Eva, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Das war also schon perfekt. Das Kreuz war schon festgeschrieben. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Noch der Sündenfall war es noch gar nicht ausgetragen. Da ist noch keiner gestorben. Da ist noch nichts Schlimmes passiert. Es war altbeschlossene Sache. In 1. Mose 3, Vers 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange und dem Weibe. Und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Samen. Und er soll den Kopf zertreten und ihr werdet... Und du wirst ihm in die Ferse stechen. Also, das war ein Teil der Schöpfung, ein Teil der Erlösung, ein Teil des Heilsplanes Gottes. Und das passierte lange vor der Grundlegung der Welt. Das passierte lange bevor die aus dem Paradies vertrieben worden sind. Deshalb, das war der Wille Gottes. Jesu kommen, Jesu sterben. Jesu Auferstehung, Jesu Himmelfahrt und Jesu Wiederkunft. Deshalb dürfen wir das nicht zum großen Drama machen und zum großen Tragödie. Der Sündenfall. Wenn den es nicht gegeben hat, wie oft habe ich Adam und Eva verflucht? Habe ich gedacht, wenn die Kerle nicht gesündigt hätten, wäre ich heute noch im Paradies. Würde ich ein blendendes Leben führen. Aber das musste so kommen. Auf das Gottes Plan zum Greifen kommt. Gott ist der Top-Designer der ganzen Schöpfung, der ganzen Erlösung. Er ist der, der die Regie führt. Er schreibt das Drehbuch. Und das ist keine Panne. Das ist ein Teil seines Willens. damit sein Wille auch auf dieser Erde geschieht. In Jesaja 46, Vers 10 heißt es, ich bin es, der von Anfang her künftige Dinge verkündige und lange vorher, was noch nicht geschehen ist. Also, der Sündenfall, Gott hat es lange vorher verkündigt, was noch nicht geschehen ist. Also er hat einen Plan, er hat eine Lösung. Zu jeder Sache, was passiert, hat er immer eine Lösung. Dass es alles gut wird. Weißt du, und Gott hat alles so angelegt, dass immer es ein Happy End gibt. So ist die ganze Geschichte angelegt. Lange, was vorher noch nicht geschehen ist, das verkündigt er auch vor der Schöpfung, vor Genesis. Weißt du, bevor Gott Himmel und Erde schuf und die Erde ward wüst und leer, bevor Satan fiel, bevor Satan gegen Gott rebellierte, bevor Satan die Menschen erniedrigte. Und das war alles vorgesehen. Gott hat alles gewusst und hat es zugelassen und hat es für richtig gefunden. Du kannst sagen, ja, wie kann ein allwissender Gott das alles zulassen und möglich machen? Er will das Leben der Menschen, dass sie aufgehoben werden, dass sie gerettet werden, dass sie Gott erkennen, Gott erblicken. Er hat alles wohl vorbereitet. Er will ihre Augen öffnen. Deshalb, er ladet sie ein. Er will, dass den Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille und schon von Ewigkeit her. Also ich bin es, der von Anfang her künftige Dinge verkündigt und lange vorher das, was noch nicht geschehen ist. Deshalb, manche Leute haben dann gerätselt, manche Propheten über die Gemeinde. Paulus sagt, dass die Gemeinde ist ein Geheimnis. Gott hat es mir, dieses Geheimnis, offenbart. All die Propheten fünf Jahrtausende vorher, kein Mensch wusste. Die haben gerätselt, da ist etwas. In der Prophetie ist etwas, da ist eine Lücke und wir wissen nicht, was es ist, weil es noch nicht so weit war. Und dann, wir sehen auch Johannes auf der Insel Patmos, er sieht Dinge, was kein Mensch als solches je gesehen hat. So, Jesus kam nicht nur als Retter, sondern Jesus kam in diese Welt auch als ein Richter. Und zwar Satan zu richten, um über Satan Gericht zu halten. Jesus sagt, ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Wann ist das passiert? Ja, Millionen irgendwo vorher. Ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Weißt du, der Sieg Jesu war schon perfekt, bevor er auf Golgatha starb. Lange vorher. Denn wir wissen ja, der Prophet Jesaja, Kapitel 53, Jahrhunderte vorher sagt er, für wahr, er trug unsere Krankheit. Er schreibt so, als wenn das gestern alles passiert wäre. Und es war 900 Jahre vorher. Die Propheten haben Dinge geschaut, Jahrhunderte, Jahrtausende vorher, was passiert ist. Für wahr, er trug unsere Schmerzen. Und wir haben ihn verachtet, wir haben ihn verworfen und wir haben ihn in seinen Bart gerauft. Was für ein Drama. Jesus kam, um Satan zu richten. Ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Das war dieser Moment, wo Golgatha stattfand, irgendwo in der Ewigkeit. Er kommt, um das Unrecht zu beseitigen, die Widersprüche, die zwischen der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt sind, zwischen den Gläubigen und Ungläubigen, den Menschen und Gott, diese ganzen Spannungen, die da sind. Gott hat vier Grundeigenschaften. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich sagte, ich mache Theologie. Gott hat vier Grundeigenschaften. Liebe, Weisheit, Allmacht, Gerechtigkeit. Und alles ist darauf aufgebaut. Das ganze Kosmos, das ganze Universum. Und Adam sollte sich auch entwickeln in Liebe, Weisheit, Allmacht und Gerechtigkeit. Er sollte das. Und Gott hat ihm freien Willen gegeben. Deshalb, ihr Lieben, du und ich, wir haben heute freien Willen. Und Gott will testen, was machst du damit? Wir sind jetzt herausgefordert. Du hast alle Möglichkeiten, kannst alles ablehnen, kannst Gott den Rücken kehren oder du kannst dir Gott zuwenden. Vor dem Sündenfall hatte Adam freien Willen. Das war so sein Geschenk, das Gott ihm gegeben hat, auch mit auf dem Weg. Adam, du kannst von dem Baum essen, aber es ist nicht gut. Du kannst dich entscheiden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren freien Willen auch richtig gebrauchen und nicht nur denken, ich habe freien Willen und Gott zwingt mich jetzt, sich zu bekehren. Nein, du hast freien Willen, dich zu bekehren oder nicht zu bekehren. Du kannst Gott absagen oder Gott zusagen. Jemand hat einmal gesagt, im Himmel und in der Hölle sind nur Freiwillige. Gott zwingt niemanden in der Hölle und Gott zwingt auch niemanden in den Himmel. Gott hat auch Adam nicht gezwungen, zu gar nichts. Er wollte, dass der Mensch ihm aus freien, ganz freien Stücken dient. Darum ist auch die Erlösung eine Erlösung von der Sklaverei. Aus der Abhängigkeit von Menschen, aus der Abhängigkeit von Satan, von Materialismus, von Organisationen. Deshalb deine Erlösung, wenn die jetzt anfängt zu greifen, du bist ja hier, dass du frei wirst von aller Manipulation, von aller, dass Menschen über dich drumstehen, rüberstehen und dich kommandieren und dich bestimmen und dich diktieren und dich dirigieren und dass du nach ihrer Pfeife tanzen musst. Nein, Gott will, dass du Ja und Nein sagen kannst. Dazu bist du da. Gott will keine Sklaven haben, er will keine religiöse Sklaven haben, keine politische Sklaven haben, keine geistigen Sklaven haben, keine philosophischen Sklaven haben. Deshalb ist auch dieser Sündenfall Gott gewollt. Der Sündenfall ist also Gott gewollt. Gott will nicht, dass wir, so wie der Teufel es will, dass wir von ihm abhängig sind. Wir sollen von Gott nicht abhängig sein. Kannst du auch ohne Gott leben? Das ist eine harte Sache. Gott will testen, was machst du ohne mich? Wie verhältst du dich, wenn du mich nicht hast und mich nicht kennst und für mich nicht da bist und auf mich nicht hörst? Was machst du dann? Gott will also nicht, dass du so dem Herrn dienst, wie der Teufel will, dass du ihm dienst. Der Teufel macht dich immer süchtig. Er macht dich unmündig, nimmt dir den freien Willen, nimmt dir die freie Meinung, bindet dir Maulkorb auf. Du hast keine freie Religionsausübung. Der zwingt dich schon von Anfang an, evangelisch, katholisch, muslimisch oder buddhistisch zu sein oder christlich zu sein oder was weiß ich was zu sein, jüdisch oder welche Konfession oder welche Rasse zu werden. Gott will, dass du frei dienst. Wenn du zu Christus kommst, da ist weder Jude noch Grieche, da ist niemand mehr. Wir sind frei. So, Sündenfall musste passieren, dass du Gott aus freien Stücken dienst, dass du keine göttliche Marionette bist, wo er da zieht so und dann fängst an zu tanzen. Wir sind keine göttlichen Hampelmänner. Das klingt komisch, was ich sage. Weil so manche Leute denken, ja, ich muss Gottes Willen tun. Nein, du musst es nicht. Du musst dich jeden Tag neu entscheiden. Will ich oder will ich nicht? Ich muss mich jeden Tag das Vaterunser aufsagen. Dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ich muss mich also jedes Mal für den Willen Gottes entscheiden. Und es hängt davon ab, ob es gelingt oder nicht gelingt. Es hängt immer von meiner Entscheidung ab. Deshalb ist der Plan Gottes für unser Leben gewesen schon uralt. Viele Christen wissen nicht mehr, wer und was Gott ist. Dass Gott Liebe ist, dass Gott Weisheit ist, dass Gott Allmacht ist, dass Gott Gerechtigkeit ist, dass Gott sehr gerecht ist. Und dass er allwissend ist vor allem, dass er alles im Voraus weiß und voraus denkt. Der große Gott ist so wie ein großer Schachmeister. Weißt du, der überschaut alles. Er sagt, lass die mal machen. Lass die mal ihren Weg gehen. Lass die mal probieren. Lass die mal Dummheiten machen. Gott erlaubt uns, Dummheiten zu machen. Du hast richtig gehört. So wie der Vater dem verlorenen Sohn, der hat sogar noch das Fahrgeld gegeben, uns noch Taschengeld und noch das ganze Erbe ausgezahlt, damit er unterwegs nicht Knäckebrot knabbern muss und Selters trinken. Damit er auch schönes Leben leben kann. Also der Vater gab alles, Gott gab uns alles, damit wir ein üppiges Leben führen. Was machst du da draus? So, Gott übersieht alles und Gott weiß, der kommt zurück. Spätestens, wenn er bei den Schweinen gelandet ist. Spätestens, wenn der Magen knurrt. Spätestens, wenn der Kopf brummt. Spätestens, wenn es nichts mehr läuft. Dann kommt er gelaufen. Gottes Augen sehen auch das Unsichtbare, das Verborgene, das Undenkbare, das Unfassbare. Er sieht, was du sonst nicht siehst und denkst, wie kann der allmächtige Gott Satan frei rumlaufen lassen? Und dann wie beim Hiob fragt er sogar den Satan, Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ja. Der Teufel sieht dich gut, glaub mich das, der kennt dich gut. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, der ist sehr gottesfürchtig, der betet dreimal am Tag, der opfert und der ist ein ganz netter Mensch. Weißt du, der ist so glücklich in dir, aber nimm ihm mal das weg. Und du siehst schon, aber, und schon haben wir das. Im Psalm 139, Gott weiß alles, auch das Verborgene. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, du kennst mich, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Du hast noch gar nicht ausgesprochen. Und wenn du noch nicht ausgesprochen hast, hast du auch noch gar nicht gedacht und dir gar nichts vorgestellt. denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es schon genau, bevor ich spreche. Also, bevor ich rede, weiß Gott alles schon, was ich rede. Auch wenn ich Dummheiten rede. Kannst du das vorstellen? Sein Wissen ist perfekt, völlig und absolut. Er weiß im Voraus, was noch nicht geschehen ist, was geschehen wird. Und das lässt er sich vollkommen in Ruhe. Er ist ganz zufrieden. Ja, er führt die Regie über alles. Wir denken manchmal, wenn Fehler in unserem Leben passieren, das war ein Regiefehler Gottes. Nein, das ist kein Regiefehler Gottes. Es ist alles geplant. Dein Unfall ist von Gott geplant. Dein Armbruch oder Fußbruch oder Halsbruch oder welcher Bruch auch immer ist von Gott geplant. Du denkst, oder der Tod oder der Verlust oder die Schwierigkeit, die ist von Gott geplant. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle diese geplanten Dinge zum Besten. Und wir fangen an Gott zu zweifeln. Wie kann ein gnädiger, barmherziger, gütiger Gott das alles zulassen? Das ist alles geplant. Der Krieg ist geplant, die Katastrophe ist geplant, die Krise ist geplant. Auch wenn Menschen da rumfummeln und so weiter, aber Gott weiß es. Ich lasse ihn mal machen. Gott wusste, dass Adam sündigen würde. Und Gott wusste, dass Jesus sterben müsste und würde. Denn die Entscheidung fiel bei Gott. Nicht beim Adam, ob Jesus stirbt oder nicht. Die Gottheit, der Sohn sprach, Vater, ich gehe auf diese Erde und ich bringe das alles wieder zurück. Ich mache das wieder gut. Du hast auch alles geschaffen. Und du siehst also, es läuft nicht alles so. Das sind noch ein paar offene Fragen. Die lösen wir beide miteinander. Und dann auch der Heilige Geist sagt, und ich gehe auch mit. Und dann kam auch der Heilige Geist, der Tröster auf diese Erde. Und der ist dann bei den Menschen ewiglich. Du siehst, die Gottheit arbeitet an der Erlösung des Menschen. Und zwar von Anfang an. Als Gott Himmel und Erde schuf und bevor das passierte, heißt es, und der Geist Gottes, das ist der Heilige Geist, brütete über die Urflut. Das ist nicht Chaos. Das ist nicht irgendwie Urknall. Der Heilige Geist brütete über die Urflut. Also Gott spielte schon überall mit, noch bevor das alles passierte. Und der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, ist mittendrin beteiligt an unserer Erlösung. Gott wusste den Fall von Satans im Voraus. Der wusste, was der Kerl so im Schild führt und was er sonst denkt und was er will. Und Gott wollte den Teufel schon immer loswerden. Den hat er gekannt. Weißt du, er hat ihm viel Spielraum gegeben. Der hat viel zu viel Spielraum im Himmel gehabt, wenn du dann Hesekiel liest und von Tyrus, dem König von Tyrus liest, all diese Geschichten. Und du hast dich erhoben in deinem Herzen und hast gesagt, wie groß bin ich jetzt und wie mächtig bin ich jetzt. Und ich werde bald so groß sein wie der liebe Gott. Und Gott hat gewusst, was der so im Hinterzimmer plant. Und ihm war alles offenbar, ganz, weißt du, weil der Teufel ja auch und Luzifer auch ein geschaffenes Wesen ist. Und alle geschaffene Wesen, die kennt Gott. Weißt du, wenn du der Konstrukteur auch an einer Sache bist, du weißt, wie die Maschine funktioniert. Und so Gott wusste, wie jeder Geist, wie jeder Engel, wie jede Kreatur, wie jede Zelle, wie jeder Atom, wie die alle funktionieren, wie jeder Planet, wie das alles funktioniert. Die meisten Menschen haben Probleme. Weil sie Probleme mit Gott haben, wie kann ein gnädiger, barmherziger und gütiger Gott den Teufel zulassen, dass er sogar auf die Erde kommt und sogar seinen Sohn versucht und zu seinem Sohn tritt und sagt, bist du Gottes Sohn? Ist das nicht schrecklich? Der Sohn Gottes wird von so einem Geschöpf, Geisteswesen versucht. Gott hat seine Pläne Jahrhunderte, Jahrtausende im Voraus offenbart, seinen Dienern ganz besonders gegeben. Und die waren bekannt und längst bekannt. Und wenn die schon früher gegeben hätte, hätten sie schon viel früher gewusst. Also schon lang vor Adam und Eva, wenn da irgendwelche Menschen, Kreaturen und Wesen gewesen wären, die hätten alles gewusst. Und der Teufel weiß auch alles im Voraus, was passierte. Der war dabei, vor der Sintflut, vor der Krise, vor dem Fall Adams. Der war ja da. Und deshalb, wenn Wahrsagerei passiert, der Teufel bringt die Dinge, weil er das alles im Voraus weiß. Er weiß, was Gott geplant hat, noch bevor das passiert ist. Und deshalb, sag's ihm so und so. Und dann liest er aus der Handlehne, aus dem Horoskop und weiß ich sonst noch aus was, liest er dann den Menschen oder lässt den Menschen vorlesen, was Gott geplant hat. Er weiß es. Und deshalb, du musst mir zwei Wahrsagerei und mit allem möglichen diesen Voraussagen für persönliche Sachen, persönliches Leben sehr vorsichtig sein. Denn das ist nicht koscher. Das ist nicht koscher. Auch Weissagung. Denn nicht jede Weissagung ist vom Heiligen Geist inspiriert. Da mischt sich oft ein anderer Geist sein. Weißt du, ist es ein Teil Geist Gottes vielleicht, aber ein Teil auch Fleisch. Und Fleisch, das ist immer der gefallene Mensch, das gefallene Wesen. Das sind Männer Gottes, die müsst ihr hören. Das hat der Teufel genau gewusst, das sind Männer Gottes. Paulus kennen wir. Wer seid denn ihr? So, der allweise Gott, der allgegenwärtige Gott kann sich leisten, den Fall Luzifers zu akzeptieren. Lass mal, beruhige dich. Beruhigt euch, liebe Engel, denn ein Drittel der Engelwesen fiel, steht's in der Bibel. Also von langer Hand ist alles vorbereitet. Und Christus ist auf diese Welt gekommen, um alles sich untertänig zu machen, was im Himmel, auf Erden und unter der Erde ist. Sich untertan zu machen. Alles, was gegen ihn rebelliert hat. Entweder das aufzuräumen mit eisernem Besen und den Teufel davon zu jagen. Das ist die einzige Art, wie Gott den Teufel los wird, den davonjagen. So wie die Kanaaniter vertrieben worden sind und dann kommt eine würdige Bevölkerung und nimmt das Land ein. Gott will wissen, ob man ihm freiwillig dient oder nicht. Das ist das große Geheimnis der Heilsgeschichte. Gott will wissen, ob ihm die Engel freiwillig dienen. Gott will wissen, ob sein Sohn ihm freiwillig dient. Gott will wissen, ob du und ich ihm freiwillig dienen als Kinder Gottes. Ob die Gemeinde ihm freiwillig dient, von Herzen aus Liebe. Deshalb fragt er, liebst du mich? Der Engel muss in sich ganz klipp und klar entscheiden. Die Menschen mussten sich klipp und klar entscheiden. Der Sohn musste sich auch ganz klipp und klar entscheiden. Als er im Garten Gethsemane rang, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der hätte auch Nein sagen können. Dann wäre die ganze Geschichte ganz anders verlaufen. Aber der sagte, dein Wille geschehe. So, und du und ich, wir müssen uns auch hier also entscheiden, was Gott will. Gott arbeitet immer so planmäßig. Glaub doch nicht, dass alles Unglück und Panne ist und Pleite und dass Gott jetzt schwach wird. Er kann da nicht mehr, das geht ihm etwas durch die Finger. Nein, es ist alles gewollt. Nur der Teufel arbeitet planlos. Achte drauf. Gott arbeitet planmäßig, der Teufel arbeitet immer planlos. Weißt du, da kommt er in die Quere und klagt an, fällt ins Wort. Die Ungläubige. Auch die arbeiten planlos. Auch die arbeiten planlos. In Jesaja 46, Vers 10 spricht Gott, ich bin es, der von Anfang her künftige Dinge verkünde und lange, was vorher war, noch nicht geschehen. Also das heißt, er arbeitet planmäßig. Wenn du Epheser 1 liest, da siehst du, wie Paulus Gott preist in seinem Hymnus und dankt für die Erlösung, für die Vollendung. Er sieht schon die Vollendung im Voraus. Die Gemeinde beim Gott im Himmel, und wo ich jetzt mich auf den Epheserbrief vorbereite, der ist so köstlich. Weißt du, vom Berg von runter betrachtet Paulus die Heilsgeschichte, die Geschichte der Gemeinde. Alles ist schon vollendet, alles ist schon fertig. Die Heiligen sitzen schon am Thron Gottes. An himmlischen Örter sind sie versetzt. Oder in Römer 8, 29 lese ich, da hat er uns im Voraus erwählt, zu miterben, mit seinem Sohn zu sein. Im Voraus, da sind wir noch gar nicht da gewesen, hat er uns schon erwählt. Du bist noch gar nicht geboren worden. Und Jahrtausende vorher hat er dich schon erwählt und dich eingesetzt in dem Stammbaum, im Buch des Lebens. Zu Jeremia sagt er, Kapitel 1, Vers 5, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, hör zu nur, ehe du gezeugt wurdest auf Deutsch, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich persönlich erkannt. Das persönlich habe ich eingesetzt. Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Also von dir alles gewusst. Und wenn du heute Wissenschaft ein bisschen aufpasst und zuhörst und die kommen Gott auf die Spur, diese DNA und die Genforschung und alles, was so ist, und so, noch ehe du geboren wurdest, noch ehe du empfangen wurdest, habe alles gewusst. Und wenn die Wissenschaftler eine Gene oder eine DNA haben, die können genau feststellen, was so alles ist. Die können auch nicht alles entschlüsseln, aber die werden es bald tun. Also ehe du gezeugt wurdest, ehe deine Eltern da waren, habe ich dich erkannt. Ich kenne dich. Ich weiß, wie du heißt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, heißest du nachher weiter. Der allweise Gott und Schöpfer der erklärt dem Propheten Jeremia und sagt, guck mal, ich kenne dich schon lange bevor du gebildet worden bist. Schon lange bevor deine Mutter es gab, habe ich dich gewollt und dich geplant und so weiter. Das Gleiche finden wir auch weiter von Kores vor seiner Geburt, Jesaja 44. Lange bevor der König Kores aufkam, hat Gott alles gewusst, hat die Geschichte geleitet, Geschichte geplant, von der Esther nachher, so und dergleichen, dass die Esther ins Königshaus kam. Alles wunderbare, wir sagen mystische Zusammenhänge, wir können diese nicht erklären, aber die sind da. Vor seinem Auftreten, Gott hat genau gewusst, nach 70 Jahren kommen die Israeliten wieder zurück. Und die kriegen sogar noch Geld, dass sie nach Hause kommen und dass der Tempel aufgebaut werden kann. Er kannte Abraham, bevor er ihn rief. Abraham. Er kannte sogar die Geburt von Isaak, dass die beide uralt werden, dass ihre Leiber ersterben. Er sagte, ihr werdet Babys kriegen, ihr beide. Ihr werdet noch Kinder haben. Freut euch, macht euch bereit. Kauft euch eine Wiege, Kinderwagen. Kauft euch. Und das mit 100 Jahren. Und weißt du, nicht nur das, Gott wusste auch alles im Voraus, wie seine Nachkommen vom Abraham weitergehen. Denn ich lese dann weiter. Abraham hat ein Opfer gebracht und ist tief eingeschlafen. Und in diesem Tiefschlaf hat Gott zu ihm gesprochen. Nach 400 Jahren kommen deine Kinder hier wieder zurück. Nach 400 Jahren. Also Gottes Geschichte ist so weit gewesen, dass Gott wusste, nach 400 Jahren kommen deine Nachkommen zurück. Und wenn wir in 1. Petrus 1,20 lesen, Grundlegung der Welt, dass manche Leute, die meinen nur, ja, seitdem es Menschen gibt. Nein, Grundlegung der Welt ist, als es noch gar nichts gab. Da, als Gott die Idee hatte, jetzt ist es Zeit. Jetzt ist Zeit, dass ich was mache. Es ist nicht gut, dass wir drei hier allein sind, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir machen was. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Was wir sehen in der Schöpfungsgeschichte, ist alles komprimiert. Das sind ja Tausende, ja Millionen, ja Milliarden. Ja, du sagst, bitte, Bruder, mal tu das. Ja, ich glaube an die Ewigkeit. Denn mein Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Unveränderbar. Deshalb, für Gott gibt es keine Zeit und keinen Raum. Für ihn ist alles ewig. Zeit ist nur für uns Menschen geschaffen und nur seitdem es Sonne und Mond gibt. Und Sterne. So wie zum Beispiel das Schicksal Europas ist vor 2500 Jahren besiegelt. Da sagt doch wir sehen den Bild vom Nebukadnezar und dann ist unten da die Zehen und so weiter. Und da heißt es, und sein Reich wird uneins sein. Und jetzt kannst du Europa anschauen, EU anschauen, unsere Freunde in Brüssel und Straßburg und wo auch immer, wie einig sie sind. Wie brüderlich sie sind, wie alles, wie sie übereinstimmen. Du, die streiten sich wie die Böcke. Und das Reich wird uneins sein. Vor 2500 Jahren. Oder, weißt du auch, das Buch Esther, viele Leute oder viele Bibelausleger glauben nicht, dass das Buch Esther in der Bibel zum Kanon gehört. Aber ich bin überzeugt, auch da hat der Heilige Geist geredet, dass die Esther doch in die Bibel reinkommen sollte, das Buch Esther. Denn da ist eine kleine Geschichte, eine kleine Episode, als die 10 Söhne Hamans bereits tot sind. 10 Söhne Hamans tot sind. Da ist ja das deutsche Schicksal mit drin enthalten. Ein Stück weit. Ob es gerecht war oder ungerecht war, ist das dahingestellt. Auf jeden Fall, das war Frevel, was dort passierte damals bei der Esther und Frevel, was auch in Deutschland passierte. Aber es ist egal. Aber das Schicksal, das Unrecht ist in dem Buch Esther enthalten. Und da heißt es, nachdem die Söhne, 10 Söhne Hamans bereits tot sind durch das ganzen Aufstand der Juden, dass sie da durch die Gassen gehen und schlachten und morden, was die Feinde eigentlich machen wollten mit den Juden und sich rächen. Sie haben sich gerecht an den Leuten. Und da heißt es, und dann kommt der König und sagt, Esther, bist du zufrieden jetzt mit dem allem, was passiert ist? Und dann sagt die Esther, ich möchte, dass du die 10 Söhne Hamans nochmals hängst. Also die 10 Söhne Hamans, obwohl sie schon bereits Leichen waren und tot waren, die wurden gehängt. Und als der erste Julius da hochging zum Schafott oder zum Hängen, hat er gesagt, und jetzt erfüllt sich das Gebet von Esther, die 10 Kriegsverbrecher, NS-Kriegsverbrecher, die zu diesem Schauprozess da verurteilt worden sind. Und jetzt erfüllt sich das Gebet der Esther. Da sind die Leute, also die, so kannten die Nazis ihre Bibel. Oder ja, ich sag das. Ja, und so erfüllt sich das, so erfüllt sich die Bibel. Wie konnte die Esther wissen, dass 2500 Jahre etwa, dass das sich heute oder in unseren Tagen sich erfüllt? Gottes Wort ist uralt. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. So, die Zerstreuung der Juden. Schon, Gott hat ganz klar gesagt im 5. Mose, wenn du nicht gehorchst, wenn du nicht tust, was ich dir sage, ihr werdet zerstreut werden unter alle Völker. Das gleiche gilt für die Gemeinde, Kolosser Kapitel 1, 26, das Geheimnis. Weißt du, es gibt so viele Geheimnisse, die sind noch nicht alle offenbart. Wir sind noch nicht überall draufgekommen. Nur Gott allein kennt die Geheimnisse. Zum Beispiel, als Jesus hier auf dieser Erde war, dann sagt er doch in einer Predigt, Tag und Stunde weiß niemand außer der Vater im Himmel, wann des Menschensohn kommen sollte. Nur der Vater im Himmel. Also, du siehst also, der Vater im Himmel hat sogar den Tag und die Stunde festgelegt. Auch die Wiederkunft Jesu ist festgelegt. Das kannst du nicht berechnen. Und alle Leute, die das versuchen zu berechnen, sind Dummköpfe. Denn niemand kann Gottes Geheimnis erraten. Das sind Geheimnisse. Weißt du, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, dann wird der Herr wieder Jerusalem heimsuchen. Die Vollzahl aus den Nationen, wann ist das? Wann bekehrt sich der letzte Heide? Die Vollzahl aus den Nationen. Also das sind Geheimnisse. Und die hat Gott schon festgelegt. Gott hat gesagt, 5.400.000, 400.000, 345.000, was weiß ich. Wenn der die Zahl voll ist, Jesus, dann kannst du gehen. Dann kannst du dein Werk vollenden. So, Gott ist der Urheber all dieser Offenbarungen, all dieser Pläne, all dieser Ideen. Von Anfang an, da steht das Programm, auch so deine Erlösung. Ich denke, ich kenne Prediger und ich hab gehört, also mindestens, das klingt plausibel zumindest. Also wir müssen missionieren. Wir können etwas tun zur Wiederkunft Jesu. Wir müssen missionieren, so dass der letzte Heide sich bekehrt. Aber wann bekehrt sich der letzte Heide? So, weißt du, wir können nichts beitragen. Wir konnten damals nichts beitragen zu der ersten Ankunft Jesu und wir können auch heute nichts beitragen zu der jetzigen Wiederkunft Jesu oder dieser baldigen Wiederkunft Jesu. In Johannes Kapitel 3, Vers 6 heißt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Darf ich etwas Verrücktes sagen? Manche Leute werden das sagen, jetzt gucken wir, was der da überspannt. Aber lies nochmals diese Stelle, Johannes 3, Vers 6. Was vom Fleisch geboren wurde, das ist Fleisch. Also was vom Fleisch geboren wurde, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren wurde, das ist Geist. Meine These, die ich hier vertrete, ist, es gibt zwei vorgeburtliche Existenzen. Eine aus dem Fleisch und eine aus dem Geist. Eine aus dem Fleisch und eine aus dem Geist. Es gibt zwei verschiedene Vergangenheiten, die materielle und dann die seelisch-geistliche Vergangenheit. Also, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren würde. Jetzt weder Geist noch Fleisch, sondern von Neuem geboren werde, aus Wasser und Geist, ist total was Neues wieder. Total was Neues. Die Art nach Adam oder die Art nach Jesus. Der erste Adam und der zweite Adam. Vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall. Die Pharisäer zum Beispiel, Lukas 7, Vers 30, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten machten den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos, indem sie sich nicht taufen ließen. Wir haben ja Taufe, Silvester. Und mit der Taufe hängt so viel zusammen. Die meisten Leute blicken auch gar nicht, was die Taufe so auf sich hat. Die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Das ist mal die Taufe. Und die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos. Also jeder muss sich selbst entscheiden, ob das wirkt oder nicht wirkt. Oder wie das wirkt oder wie das nicht wirkt. Und die Taufe... Und damit, mit der Taufe, da hängt etwas zusammen. Wir werden wieder zurückversetzt in den Urzustand, wie das vorher war, als der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte. wie es vor dem Sündenfall der Fall war. In der Taufe wirst du begraben, noch bevor du begraben wirst. Und stehst auf, bevor du auferstehst. Und beginnst ein neues Leben, bevor du überhaupt das ewige, herrliche Leben einnimmst. Und deshalb hat der Teufel so viel gegen die Taufe. Deshalb versucht er mit aller Macht und Gewalt die Leute abzuhalten. Denn er weiß ganz genau, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Der hat so eine Angst vor der Taufe. Denn das ist Herrschaftswechsel. So simpel, so klein und so gering, so unscheinbar. Das ist nur ein kleiner Schritt, aber eine gewaltige Auswirkung. Da wirst du ein anderer Mensch plötzlich, obwohl du immer noch derselbe bist. Du wirst plötzlich Bürger des Himmels. Du fängst Gott zu gehorchen. Du gibst Gott Recht. Du rebellierst nicht mehr gegen Gott. Denn das war das Urproblem. Der erste Mensch rebellierte gegen Gott. Aber wenn du dich jetzt taufen lässt, du beugst dich vor Gott. Das ist ein Zeichen der Demut, ein Zeichen des Gehorsams. Du ordnest dich Gott wieder unter. Das, was Adam nicht tat und die Eva. Du gibst das alte, bisherige, rebellische Leben auf und fängst ein neues Leben an und wirst ein Kind Gottes. Aber die Pharisäer, diese Theologen, die Besserwisser, die Gesetzeslehrer, die Dogmatiker, die Religiösen oder die religiösen Fanatiker, sie machten den Ratschluss Gottes für sich wirkungslos. Nö. Indem sie sich nicht taufen ließen, und das war die Taufe des Johannes, Lukas 7, Vers 30. Was wirkt in uns Gehorsam? Und das ist, indem wir zurückgehen zu dem, was Gott wollte, zum Ursprung aller Dinge. Die Taufe, das ist so ein Geheimnis. Das Wasser spielt immer eine Rolle in der Heilsgeschichte. Noah wurde durch das Wasser gerettet und plötzlich war er in der neuen Welt, in der neuen Schöpfung. Kinder Israel, die mussten durch das Rote Meer gehen und dann kamen sie in die neue Welt, in das neue Land. Auch wenn es Wüste war, trotzdem sie hatten wieder ganz anderen Boden unter die Füße. Oder Moses wurde aus dem Wasser herausgeholt. Es war derselbe Moses, aber derselbe Moses war nicht mehr, dass er furchtsam sein musste. Ja, wir müssen aufpassen, dass der Junge nicht schreit und so weiter. Nein, da konnte er sich entfalten. Die Mutter wurde sogar bezahlt für die Pflege und Fürsorge des Kindes. Du siehst also, was für ein großer Unterschied ist, wenn du aus dem Wasser rausgezogen wirst. Für dich wird dann gesorgt. Und du wirst bestens versorgt und sogar zwei Soldaten stehen Spalier bei dir da. Niemand darf den Jungen antasten. Der Herr wacht über dich seinen. Du bist jetzt unter der Autorität Gottes nach der Taufe. Es ist schwer, den Menschen zu erklären, solange sie selber sich nicht gebeugt haben und diesen Weg eingeschlagen haben und diesen Weg gehen und diese neue Welt Gottes betreten. Den Ratschluss Gottes zunichte machen, das ist so einfach. Nein, ich lasse mich nicht taufen. Du kannst machen, das ist ja dein Bier, dein Problem. Aber du kommst in eine neue Geschichte. In deinem Leben beginnt ein neuer Plan, der ewige Plan von ewigen Zeiten. Das war nicht eine Erfindung von Johannes, die Taufe. Nein, das war, er kam mit einer Botschaft vom Heiligen Geist. Du sollst den Johannes Johannes nennen, Zacharias. Weißt du, da wollte nicht, dass der junge Johannes heißt. Der sollte das Alte Testament abschließen und er sollte das Neue Testament aufschließen. Der sollte jetzt was ganz Neues beginnen. Gott hat Israel damals aufgegeben, so wie er den König Saul aufgegeben hat und den König David gewählt hat. Und so ist die Geschichte. Wir können da rätseln und sagen, ja, Israel, 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 Israel. Ich bin kein Israel-Fan. Ich weiß, Gott hat die Geschichte einen Haken abgemacht und abgehakt, wie er damals den Saul aufgegeben hat, weil der Saul, der hat nicht getan, was Gott wollte. Der hat Gott nicht gehorcht. Auch vielleicht teilweise hat er gehorcht oder tat so, als wenn er gehorchen wurde. Und so ist auch, dann hat er David erwählt als neuen König. Aber der David konnte noch nicht regieren, bis der Saul nicht abgetreten war. Und so sind wir auch noch mittendrin in dieser Welt. Die Welt muss abtreten, die Welt muss gereinigt werden, geputzt werden. Gott muss alles mal die Erde reinigen von all denen, die Erde verderbten. Und Gottes Plan ist, dass sein Sohn das erste Mal kam und er, so wie David im Untergrund kämpfte, so kämpft Jesus heute im Untergrund. Das war alles vorgesehen, das war von Ewigkeit her. Im Verborgenen baut er die Gemeinde, im Verborgenen kommen die Menschen zum Glauben. Alles im Verborgenen. Alles, was heutzutage im Heil Gottes geschieht, geschieht nicht groß öffentlich. Es kommt nicht mit äußeren Gebeten, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und das ist auch schon von Ewigkeit her festgelegt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch und ist mitten in euch. Und es geht um die Ehre Gottes, die Wiederherstellung der Ehre Gottes. Wir sollen wieder nach dem Bild Gottes gestaltet werden. Römer Kapitel 8, 29. Nun sollen wir das Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Denn welche zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also wir sind berufen, in die Fußspuren Jesu zu gehen. 1. Petrus 2, 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, dass ihr in seine Fußstapfen geht. Wenn wir Christus auf dieser Erde widerspiegeln, dann ist der Plan Gottes, der Wille Gottes für dich erfüllt. Jesus sagt auch, dass die Schrift erfüllt würde, was da geschrieben steht. Und alles geschieht nach einem uralten Plan. Sogar Jesus, als er lebte, er sagt, auf das erfüllt würde, was da geschrieben ist. Also was Geschichte ist, was Vergangenheit ist. Jesus hat die Vergangenheit erfüllt, zur Gegenwart gemacht, so damit du in Zukunft leben kannst. Alles geht nach einem Plan. Auch das, was noch ansteht, und da steht noch eine ganze Menge an. Wenn du die Offenbarung liest, da stehen Milliarden von Engeln schon bereit. Wir haben die Engel mit der Posaune schon, die stehen schon und haben schon Ansatz geübt. Und sie blasen. Und das ist alles schon festgelegt. Manchmal frage ich, blasen sie schon oder blasen sie noch nicht? Wenn ich so die Trübsalszeichen sehe in unserer Geschichte. Aber die sind schon in der Vorbereitung. Die stehen auf den Tag und auf die Stunde. Oder wenn ich Hesekiel 38, 39 lese, Gog und Magog. Die Weltgeschichte formiert sich. Wer hätte das für möglich gehalten? Russland und China, die kooperieren zusammen, die arbeiten wirtschaftlich zusammen und dem Westen, die kriegen nasse Füße und fangen an zu zittern. Wenn diese Supermächte, die Weltmächte anfangen zusammen was zu planen und der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne wird vorbereitet, alles steht in der Bibel, alles ist uralte Geschichte, das sich vor unseren Augen erfüllt. Sobald das Land die Erde gesäubert ist, läutet Gott die nächste Phase seines Erlösungsplanes ein. Das ist der große Tag des Herrn. Dann wird Jesus seine Herrschaft antreten. Dann wird er sich den Juden offenbaren. Dann gibt es ein Happy End für die ganze Schöpfung. Jahrhunderte, Jahrtausende vorher. Daniel Kapitel 7, 13 bis 14. Weißt du, Daniel, in seinen Visionen, was er sah? Ich schaute in einem Gesicht der Nacht und siehe, in den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Guck mal, Jesus, der hat noch Jesus gar nicht gesehen. Er sah wie des Menschen Sohn, so ähnlich wie ein Mensch. Mit den Wolken des Himmels kam einer und er kam zum Alten am Tag, also zum Alten, zum Herrn und wurde vor demselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker und Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die wird nicht vergehen und sein Königtum ist ein solches, das nicht mehr zerstört werden kann. Jahrhunderte, Jahrtausende voraus, das kommt, das ist Zukunftsmusik. Es ist schon alles vorprogrammiert. Und zwischen der Vision von Daniel und dem großen Ereignis sind Jahrtausende vergangen, das ist auch unsere Zeit noch mittendrin. Oder wenn ich Offenbarung 10 lese, Vers 5 bis 7, diese sieben Posaunen, dieser Triumph Gottes. Oder dann die Reiter, die dann ausziehen. Und dann sehe ich diesen feuerroten Reiter und er nimmt den Frieden von der Erde. Und wenn ich daran denke, seitdem es Amerika gibt, seit dem Zweiten Weltkrieg, Amerika hat 200 Kriege geführt oder Nebenkriege. Was man also offiziell als Kriege bezeichnen kann. Du siehst also dieser feuerrote Reiter immer wieder so als Weltpolizist oder Weltordnungsmacht. Da sind auch wir Deutschen darunter hineingeraten. Und er zog aus, dieser Reiter, seit dem Ersten Weltkrieg oder ein bisschen davor. England dazu, gehört dazu. Wie es dort in der Geschichte geschrieben ist. Wir erleben Geschichte pur. Und es kommt so, dann dieser fahle Reiter, dann Der weiße Reiter, und er zog aus und er siegte. Er sah die Weltgeschichte, wie sie einmal sein wird. Er siegte. Offenbarung Kapitel 10, wenn ich weiterlese. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand. Offenbarung 10, Vers 5. Erhob seine rechte Hand und schwur bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, welcher den Himmel erschuf und was in ihm ist und die Erde und was auf ihr ist und das Meer. Also wenn du hörst, dass er den Himmel erschuf, dann erschuf er die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und er schwur hier dieser Engel und das Meer, was in ihm ist und dass keine Frist mehr da sein wird, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird sich das Geheimnis Gottes vollenden und